Hallo Nils.
Hallo Nikolai.
Bist du bereit, für dein Land zu sterben?
Das klären wir heute mit unserem neuen Buch, Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde.
Na dann, let's go. Wie du es gerade schon angeteasert hast, heute geht es um das Buch Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde von Ole Nymon. Und bevor wir in den Inhalt starten, erstmal ein dickes Sorry an alle, die jetzt die letzten 2 Monate gedacht haben, wo war der Podcast? Ja, sagen wir mal, es gab gesundheitliche Probleme und da musste der Podcast jetzt erstmal hinten anstehen. Wir hoffen, dass ihr uns das verzeiht und weiterhin treue Hörer bleibt. So. Wir starten in den Inhalt des Buches. Genau. Ole Nymon hat nämlich mit diesem Buch, ich glaube, das ist schon ziemlich selbstredend, worum es eigentlich geht, eine Begründung geliefert, warum er gegen einen Wehrdienst ist. Und das Buch hat dabei 3 große Themengebiete. Und zwar den ersten Teil, in dem er sagt, was denn eigentlich der Sinn des Krieges ist. Also, warum gibt es Krieg? Der zweite Teil ist, der Unsinn des Krieges, also warum ist es eigentlich, ja, Quatsch, dass es Krieg gibt. Und der dritte Teil ist dann eben seine persönliche Argumentation, warum er selbst niemals für sein Land kämpfen würde.
Und bevor wir in diese ganzen Themen reingehen, natürlich wieder unsere erste Frage. Nikolai, wie fandest du es?
Ja, ich war sehr begeistert von diesem Buch, weil es für mich sehr viele neue Argumentationen aufgemacht hat, die ich vorher nicht in diesem Sinne zusammengesehen hätte. Und das fand ich total spannend. Also ich war schon einen großen Teil der Zeit dabei, einfach zu sagen, ja, sehe ich genauso. Genau, an vielen Stellen vielleicht auch mal Kritik oder bisschen zu polemisch. allerdings insgesamt ein unglaublich spannendes Buch. Wie war denn dein erster Eindruck, Nils?
Oh, ich könnte mich, glaube ich, anschließen. Wobei ich sagen würde, es gab einen schönen 50-50-Mix zwischen, ja, das finde ich genauso gut, dass es so bearbeitet und aufarbeitet. Und auf der anderen Seite fand ich wieder, du hast das richtige Wort gewählt, Polemik. Da hatten wir ja schon mal ein Buch vom Rowald Verlag, das war aber komplett in Rot gestaltet und nicht in Flecktarn. Das hatte denselben Vorwurf von mir bekommen. Und da muss ich wirklich sagen, hätte ich mir gewünscht, dass das Büchlein, was hier, wenn man es als Hardcover-Version kauft, mit knapp 134 Seiten daherkommt, ein bisschen größer ausfällt. Weil viel, was in dem Buch besprochen wird, ist super, super wichtig. Gerade in der aktuellen Debatte. Und da kommen so 140 Seiten, gerade in so einem kleinen, was ist das hier, A5-Format, doch ein wenig dünn rüber. Was da alles an Kritikpunkten auf uns zukommt, das besprechen wir gleich. Ich würde erstmal erklären wollen, wer Ole Nymon eigentlich Nymon ist. Nymon, Verzeihung, ich bin da. genau. Und zwar, der ist ein 98er Jahrgang, also genau, unsere Generation. Er ist ebenfalls Podcaster, also mittlerweile, man sieht, wohin es geht. Er ist aber auch noch freier Journalist, Kolumnist unter anderen Jakobin und Co-Host von Wohlstand für alle. Und er war zuvor Co-Autor von Influencer, die Ideologie der Werbekörper mit Wolfgang Schmidt. Er hat Soziologie und Wirtschaft in Jena studiert und das ist sein neues Buch, Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde, gegen die Kriegstüchtigkeit. Das ist in Rowold Verlag erschienen am 11.03.25 und meine Online-Recherche sagt 144 Seiten, aber das ist ein bisschen falsch. Also Textseiten sind es, glaube ich, 134. Aber das könnt ihr selbst herausfinden, wenn ihr euch das Buch zulegt.
Vielleicht ist ja das Quellenverzeichnis dann auch noch da drin.
Na, er hat auf jeden Fall ein umfassendes Quellenverzeichnis hinten mit drin, also Anmerkungen, wo er alle seine Argumente und seine, ja, auch Kritikpunkte stützt. Und das fand ich eigentlich sehr schön, weil das Buch ja eher eine persönliche Meinung widerspiegelt, als wirklich einen faktischen oder faktenbasierten Argumentationsgrund aufbauen möchte. Und dafür dann so viele, das sind ja, also muss ich mal gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seiten müssten es, glaube ich, sein mit Zitaten und Quellenangaben. Das finde ich schon echt beeindruckend, muss ich sagen.
Auf jeden Fall. Ja, und dann starten wir doch direkt in das Thema rein. Und zwar fragen wir uns erstmal, Was ist für Ole Newman in diesem Buch denn überhaupt Krieg? Weil das ist ja erstmal wichtig, dass klar gesagt wird, worum soll es denn überhaupt in diesem ganzen Thema gehen? Und Newman hält dabei fest, dass es um konventionell geführte Kriege zwischen zwei Staatsgewalten gehen soll. Also es gibt ja auch beispielsweise dieses berühmte Zitat von Krieg gegen den Terror oder innerstaatliche Kriege, also Bürgerkrieg und so weiter. Und darum soll es nicht gehen. Und zwar aus dem Grund, sagt Ole Newman, weil das ist gar nicht das, was uns jetzt gerade vor allem droht. Klar, wir hatten immer mal wieder so kleine Aufstände. Es gab doch da diesen König von Deutschland oder so, der genau einen Aufstand machen wollte. Aber das ist doch sehr unwahrscheinlich, dass da was passiert, im Gegensatz zu einem konventionell geführten Krieg, wie es ja aktuell auch oft in der Debatte ist.
Ja, das ist für ihn ein sehr, sehr klar strukturiertes thematisches Bild. Also er kümmert sich um wirklich Kriege zwischen Ländern, zwischen Nationen und nicht um alles, was quasi darunter liegt. Die Argumentation dazu fand ich auch ganz wichtig, weil er gesagt hat, das ist ja quasi das, was uns jetzt am ehesten tangiert. Alles andere ist ja innerstaatlich zu lösen oder zu bekämpfen oder zu klären. Und diese Kriege sind halt genau das, was man nicht auf staatlicher Ebene klären könnte.
Also beziehungsweise nur auf staatlicher Ebene.
Nur auf überstaatlicher Ebene, sagen wir es mal
so. Ja, ja. Und genau, da startet er dann rein in das Thema der Sinn des Krieges. Also warum gibt es denn überhaupt Kriege? Und da sagt er, ja, Kriege erscheinen ja aus individueller Sicht komplett sinnlos, weil wenn du dir das anschaust, du hast einfach zwei Flecken Erde und dann aus irgendeinem Grund plötzlich, obwohl vorher nichts war, rennen da Leute aufeinander zu und wollen sich gegenseitig an die Gurgel gehen.
Wobei er das natürlich mit schöneren Worten beschreibt, er sagt ganz klar auch, er sagt ganz klar, das sind ja nicht die Leute, die plötzlich ohne einen Grund aufeinander zurennen, es sind ja die Befehlten, die ohne einen Grund aufeinander zurennen, das heißt also diejenigen, die von einem Staatsoberhaupt, von einer Staatsgruppe eingesetzt werden, um die Interessen dieser Gruppierung oder dieses Oberhauptes, diese Oberhäupter zu vertreten und eventuell, relativ häufig auch im Krieg, mit ihrem Leben dafür einzustehen, dass diese Interessen gewahrt werden.
Genau, und das ist dann natürlich wieder der Sinn des Krieges. Während, wenn wir es eben auf so einer ganz abstrakten Ebene einfach mal anschauen, dass wir da einfach nur zwei Flecken Erde haben, dann ist das total seltsam, dass einfach zwei Leute oder viele Leute aufeinander zugehen, obwohl vorher eigentlich gar nichts war. So, vorher haben sie nebeneinander hergelebt und haben es geschafft. Und da finde ich es total schön, dass Newman auch immer wieder auf das Buch Im Westen nichts Neues von Remarque eingeht. Dieses Buch findet ihr auch in der Fouquet-Bibliothek. Und das Schöne ist einfach, dass in diesem Buch auch sehr ersichtlich wird durch sehr viele Beispiele, wie sinnlos aus einer, naja, einzelnen Soldatensicht also ein Krieg scheint. Also da können wir beispielsweise eine Szene erleben, in der der Protagonist in einem Graben ist, dann plötzlich kommt ein gegnerischer Soldat, also ein Franzose, auf ihn zu und er möchte ihm eigentlich nichts antun und sticht aber dann zu, weil er, naja, er muss halt. Und dann hält er diesen Franzosen noch, ich glaube, irgendwie einen Tag lang oder so im Arm und versucht ihn zu versorgen und versucht ihn zu retten und versteht auch gar nicht, warum er jetzt zugestochen hat. Und das ist, finde ich einfach enorm wuchtig, wie emotional aufgeladen man das dann sehen kann in diesem Moment.
Auf jeden Fall. Also, ich fand auch die Vergleiche, die er angeführt hat, teilweise sehr tief. Da kommt auch noch später eine Kritik zu, er hat ein paar wenige Vergleiche gemacht und ich hätte mir eine größere Diversität gewünscht, aber es ist ja ein Meinungsbuch und kein faktenbasierter, objektiver Austausch, von daher waren das schon sehr passende Vergleiche, die er oft angeführt hat.
Auf jeden Fall. Und was ich auch interessant finde, ist, dass er dann erstmal dieses ganze Kriegsthema auf so einer eben abstrakten Sicht schildert und sagt, er möchte jetzt von Soldaten des Staates X sprechen, die in das Staatsgebiet von Y einmarschieren und dabei die Bevölkerung terrorisieren, weil er nicht möchte, dass er jetzt zum Beispiel sagt, ja, Russland und Ukraine, und dann gibt es direkt ganz viele Leute, die sagen, ja, aber Moment mal, das hatte doch die Vorgeschichte und das hatte die Vorgeschichte und so weiter, sondern dass man einfach mal auf so einer ganz abstrakten Ebene festhält, was ist denn eigentlich Krieg? Und da kommen wir dann eben zu dem Punkt, den du gerade genannt hast, dass Krieg eben befohlen wird von Herrschern des Staates. Und er sagt, das ist dann, um Gebiete zu erobern und Menschen zu unterjochen. Und was ich besonders spannend finde, ist, dass er dann später in seiner Argumentation sagt, das ist spiegelverkehrt bei den sich verteidigenden Staaten. Also, dass die Staaten, die sich verteidigen wollen, einfach nur sagen wollen, ja, wir haben hier einen Herrschaftsanspruch, oder der Staatsoberhaupt sagt, wir haben hier einen Herrschaftsanspruch und deshalb verteidigen wir uns und deshalb müsst ihr gegen die anderen kämpfen. Und deshalb gibt es dann diese starken Sanktionen, wenn Leute sich entziehen. Und Interessante daran ist ja, dass er auf diese Weise eine Selbstverständlichkeit, wie ich jetzt mal sagen würde, für viele, die sagen, naja, ein Land verteidigt sich einfach gegen einen Angriffskrieg, das ist doch vollkommen okay und so weiter, dass er das eigentlich schon dadurch in Frage stellt.
Da fand ich aber, da muss ich ganz dringend mal einhaken, weil da gab es ganz viele Sachen, die ich sehr fraglich fand. Nicht, also nicht fraglich, aber die ich, so ich könnte ihn gerne nochmal fragen würde. Denn zum einen fehlt mir eine ganz große Sache, nämlich seine Definition, was ist denn eigentlich der Staat? Weil er sagt immer, er redet immer von die Machthaber, die ihre Untertanen rausschicken. Das ist natürlich das. Das malt ein Bild von, der Staat sind die da oben, das ist der Staat. Und wir sind hier unten und wir sind eigentlich nur die Befohlenen, aber wir gehören eigentlich gar nicht so wirklich zu dem Staatsapparat dazu. Das ist natürlich ein Bild, wie man den Staat sehen kann. Ein anderes Bild, und das macht natürlich seine Argumentation, wenn man das so dreht, auch ein bisschen schwierig wieder ist, wir alle sind der Staat und die da oben sind ja bloß die, die irgendwie gucken sollen, dass sie das alles zusammenhalten. Das grob jetzt zusammengefasst. Also es gibt noch mehr, also wir können uns auch über die Politeia sich unterhalten, dass der Staat eine Interessengemeinschaft ist und entsprechend nur auf diesen Grundbedürfnissen basiert. Brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, da kann sich jeder selbst mit auseinandersetzen. Bloß das war meine ganz große Frage im Kopf, wie will er jetzt den Staat definieren? Weil seine Argumentation beruht auch in diesem Punkt, wie du richtig gesagt hast, darauf, wir haben jemanden oben, der sagt, du musst das jetzt machen. Und weil der oben das sagt und gar nicht so wirklich darauf guckt, was unten eigentlich passiert und sich gar nicht darum kümmert, sterben die jetzt da unten, geht es ihnen dadurch vielleicht schlechter oder wie können wir das alles irgendwie positiver umsetzen, dass es nicht im Krieg endet? Dadurch leiden die Leute, die Untertanen bzw. Bürger sind. Wenn wir das umdrehen und sagen, der Staat sind wir alle, dann müsste sich natürlich auch eine Bürgerverantwortung finden müssen, zu sagen, hey, wir sind mitverantwortlich, ob wir diesen Krieg führen oder nicht. Und es liegt auch an uns zu sagen, wir wollen oder wir wollen nicht. Sich aus dieser, das ist dieses ganz blöde Argument, was ich finde, wenn man sagt, ja, mir wurde ja befohlen zu töten, also musste ich das ja machen, obwohl ich gar nicht wollte. Natürlich ist das richtig, aber so in unserem Staatsverständnis, wie wir es haben, ist ja eine eigene moralische Vorstellungen, ein eigenes moralisches und ethisches Handeln, Grundlage unseres Lebens. Und deswegen fand ich es ganz schade, dass er das nicht aufgegriffen hat, diese beiden Punkte, sondern dass er gesagt hat, das da oben ist der Staat, die befehlen was, wir müssen es machen, sonst wird es böse für uns enden. Ja, wenn es keiner mitmacht, dann kann es auch nicht böse für uns enden. Wenn wir als Staat, also als Interessengemeinschaft gemeinsam sagen, das kann nicht werden, wir wollen nicht, dann funzt da auch nichts, ne? Wenn die Exekutive sagt, nee, das ist ein doofer Befehl, den führe ich nicht aus, dann hat der oben, der Befehlshaber, auch relativ wenig Optionen übrig. Also das war mein erster Kritikpunkt, wo ich reingehen wollen würde und sagen würde, da hätte ich mir eine schärfere Definition gewünscht, einfach um diese Argumentationsbasis besser dastehen zu lassen. Was wirkte in dem Moment so ein bisschen sehr dogmatisch, in dem wir geredet hat und leider auch ein bisschen alternativlos, weil es gibt Alternativen und das müssen wir betonen. Es gibt Alternativen zum stumpfen Befehle befolgen, die er später ja auch nochmal aufgreift, aber die er hier ein bisschen auf der Strecke lässt, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also da ist es vielleicht, also da komm ich auch später noch auf eine Kritik, die ich noch gefunden habe gegenüber dem Text, dass er wenig Unterscheidungen trifft, eben zwischen Demokratie, Diktaturen, Autokratie, also dass es einfach nur Staaten sind und das so ganz abstrakt runtergebrochen ist. Ja, gleichzeitig finde ich es aber auch ja bezeichnend, wie was es für starke ja, Gesetze gibt oder was was wir auch sehen können, wenn wir auch in Staaten, die wir schon eher in Richtung demokratisch oft sehen würden, was dann in einem Kriegsfall passiert. Also ich meine beispielsweise in der Ukraine jetzt, wenn wir jetzt doch wieder auf aktuelle Beispiele eingehen, dort ist es ja nicht so, dass einfach Menschen sagen können, so wir gehen jetzt einfach mal, sondern dann gibt es ja eben sehr starke Vorgehensweisen, dass Leute also dazu gebracht werden sollen, dass sie tatsächlich in die Armee eintreten und dass sie in diese Verteidigungsarmee kommen. Und das ist dann ja wieder ein gewisser Zwang und ja, eine gewisse Gewalt, wo ich sagen würde, naja, so ganz demokratisch und Recht auf Kriegsdienstverweigerung sehe ich das jetzt gerade nicht.
Ich fand das auch ganz witzig. Ich habe auch mich in dem Rahmen dieser Buchbesprechung jetzt auch mal ein bisschen in den ganzen Argumenten und Kritiken vertieft, die dann online auch so rumgeschwoben sind, weil der ursprüngliche Grund für ihn, dieses Buch zu schreiben, war ja, dass er eine Kolumne, einen Artikel geschrieben hat, der dann total zerrissen wurde am
Ja.
Ende. Und er wollte das quasi erklären oder klärend darstellen und hat das Buch geschrieben. Und er ist ja sehr links eingestellt, das hat er ja auch selbst von sich behauptet, dass er eher linksorientiert ist. Und es gibt aber trotzdem, und jetzt muss ich auf den Begriff leider ein bisschen aufpassen, aber es ist genauso traurig wie witzig, jetzt Grabenkämpfe im linken Spektrum wegen seiner Aussagen, eben aufgrund der Verharmlosung autoritärer Gewaltpotenziale. Und es gibt halt ganz viele deftige linke Inhouse-Kritik. Nennen wir es Inhouse-Kritik, nicht Grabenkämpfe. Also das fand ich dann auch wieder ziemlich spannend in der Argumentation in sich. Aber ja, du bin ganz bei dir.
Ja, und auch ein Kern seiner Argumentation ist, dass es bei eben diesen Gewalttaten und bei diesen Kriegen darum geht, dass eben diese abstrakten Staaten das sind und dass er selbst auch sagen würde, wenn er jetzt angegriffen wird, er als Person, dass er sich dann verteidigen würde, aber dass er es nicht einsieht, dass er etwas Abstraktes verteidigt. Also ich meine, an sich kann man ja auch sagen, was ist Deutschland genau? Also ist Deutschland jetzt das Gebiet? Ist Deutschland jetzt die Idee des Staates? Also das ist ja auch die Frage, woraus eigentlich das Ganze besteht.
Er hat auch ein ganz tolles Beispiel gebracht. Also zum Beispiel war diese Thematik mit dabei, wo er gesagt hat, in der Kriegsdienstverweigerung vorher war ja so, du hast die Frage gestellt bekommen, wenn du nicht wolltest, wenn jetzt du nicht mehr in Land kämpfen möchtest, dann würde es ja auch in der Folgensituation für dich nicht in Frage kommen, zu töten, wenn du jetzt mit deiner Freundin durch den Wald läufst und ein Russe kommt an und will deine Freundin vergewaltigen und du hast zufällig eine Waffe in der Hand. Würdest du ihn dann erschießen oder nicht? So diese ganze Fragestellungen, um dieses Gewaltspektrum zu verherrlichen oder zu rechtfertigen, hat er zu Recht meiner Meinung nach auch kritisiert. Denn was er hier als großen Punkt aufführt, ist, dass er lehnt es ab, für sein Land zu kämpfen, weil er die persönliche Unversehrtheit und Freiheit über nationale Loyalität stellt, aber nicht über persönliche Befinden. Also er sagt, wenn er persönlich angegriffen wird von einer Person, die ihn explizit attackiert, da hat er auch später nochmal das Argument auseinandergenommen, ja, wenn jetzt dein Nachbar rüberkommt und verprügelt dich und dann kommen die ganzen Nachbarn drumherum und helfen dir und er will dein Land und deine Frau vergewaltigen und die helfen dir alle, dich gegen ihn zu verteidigen. Und plötzlich kommt einer von der anderen Straßenseite und sagt, du sollst aufhören, wie würdest du dich verhalten und so. Diese ganzen, ich muss es mal so ehrlich sagen, Schwachsinnsargumente hat er schön zerlegt, hat gesagt, hey, das sind nicht vergleichbare Punkte, das ist Äpfel und Birnen zu vergleichen. Weil, da muss ich ihm wirklich recht geben, es einen Unterschied gibt, ob ich mich persönlich angegriffen sehe oder ob ich im Rahmen für etwas Größeres mich verteidige. Das soll nicht heißen, dass eine Verteidigung per se auch eines Landes nicht gerechtfertigt ist, aber in diesen Argumentationen hat einfach ein solches Beispiel, also meiner Meinung nach, nichts verloren. Da gäbe es bessere Beispiele, um das argumentativ aufzuführen, aber hat er zu Recht wirklich sich hingesetzt und gesagt, das ist kompletter Quatsch. Wo er sich dann aber leider wieder verloren hat, ist in dem Argument zu sagen, naja, wäre es denn wirklich so schlimm, wenn ein anderer Staat kommt, uns hier übernehmen möchte und wir einfach sagen, ja, dann ist es so. Dann kommt er halt, aber Hauptsache, ich muss jetzt nicht sterben für mein Land. Mein Land in Anführungszeichen, das sagt er ja später auch öfter. Da fand ich das Argument dann wieder ein bisschen zu polemisch. Da sind wir dann wieder. Erst hat er sich über diese ganzen polemischen Argumente und diese Schwachsinns-Thematiken beschwert. Und dann sagt er aber, ja gut, wenn jetzt der Autokrat kommt und hier alles übernehmen möchte, dann wird es uns wirklich so schlecht tun, jetzt einfach zu sagen, okay, dann kriegst du es halt. Da hat er auch so wirklich kurz gedacht, weil er auch einfach so Folgen von Autokratie nicht bedacht hat. So von Freiheitsentzug, von geht es mir danach wirklich auch besser, als wenn ich kämpfen würde. Der hat einfach keine zwei Punkte gegeneinander gestellt, sondern einfach gesagt, okay, das ist ein böser Punkt und das wäre vielleicht besser. Das hat mir dann wieder sehr wehgetan in dieser Argumentationslinie, weil er wirklich einen schönen Punkt hatte mit diesem Deargumentieren dieser Argumente. Und da hat das dann leider versaut, finde ich. Leider, muss ich wirklich dazu sagen, weil ich habe wirklich gehofft, dass er da einen besseren Punkt findet, beziehungsweise es besser ausführt. Also für alle, die das Buch auch lesen, ist es leider relativ am Anfang diese Situation, da, dass er das erklärt, dass er sagt, wäre es denn wirklich so schlimm, einfach zu sagen, wir kämpfen nicht, dieses stark pazifistische ranzunehmen und diesen moralischen Individualismus hochzuheben, statt diesem Opferethos nachzurennen von Pflicht und Heldentum und den geopolitischen Sachzwängen und allem. Und dann da hat er sich verloren. Da hat er sich einfach verloren, muss ich wirklich sagen, und nicht weit genug gedacht. Das war übrigens auch das mitunter größte Problem in seiner Kritik, die er dann in dem Artikel vorher geschrieben hat, dass er starke Punkte gestellt hat, aber die nicht weit genug ausgeführt hat und argumentiert hat, sodass das zu leicht anzugreifen war. Das hat er jetzt in dem Buch schon besser gemacht als in dem Artikel, aber leider immer noch nicht weit genug.
Also ich finde, das Schwierige ist halt, dass wir in dieser ganzen Argumentation sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite einfach Zukunftsaspekte haben, die nicht vorhersehbar sind. Also er kann gerne fragen, ja, warum sollte es jemandem besser gehen, wenn man kämpft, statt wenn man einfach sagt, okay, wir ergeben uns, weil das ist ja eine Frage, die man nicht beantworten kann, weil es kann sein, dass es dann einen riesigen Gewaltakt gibt, in dem alle, die da sind, umgebracht werden. Es kann aber auch gleichzeitig sein, dass das nicht passiert. Und dann in diesem Fall wäre es natürlich besser zu sagen, naja, wir geben einfach auf und dann kommt die autokratische Herrschaft. Und die autokratische Herrschaft ist dann beispielsweise eben, er sagt ja auch da drin, es muss ja nicht unbedingt Hitler sein oder, keine Ahnung, Putin oder so, sondern es kann ja auch sein, dass es ein Napoleon zum Beispiel ist und dann wird ein Bildungssystem eingeführt. So. Also es kann
Wobei wir unter der jetzigen, das dürfen wir auch nicht vergessen, wir haben eine aktuelle politische Lage und wir wissen, dass es ja leider nicht Napoleon ist, der vor unserer Tür steht. Und wir haben ja auch lange genug mit, sag ich mal, sehr versteinerten Füßen und sehr abgeblendeten Augen auf Situationen geblickt, die sehr ähnlich waren für andere Länder. Ich sage jetzt bloß mal Tschetschenien. Mhm. Ne? Und da habe ich jetzt nicht gesehen, dass ein Napoleon ein tolles neues Bildungssystem eingeführt hat. Da habe ich jetzt einen Putin gesehen, der ganze Länder zerbombt hat, Krankenhäuser angegriffen hat. Und ohne jetzt in die politische Lage reingehen zu wollen, er hat ja dieses Buch explizit für die aktuelle politische Situation geschrieben und da hat er leider zu wenig gemacht, um dieses Argument zu stützen, weil er die aktuelle politische Lage nicht genug mit einbezogen hat in diesem Punkt. Hätte er das gemacht, wäre auch die Argumentationsbasis seiner Kritiker deutlich dünner geworden, weil die haben ja, und das hat er auch toll ausargumentiert zum Schluss, wirklich Argumente gebracht, wo ich sagte, ja okay, auf den ersten Blick vielleicht schlüssig, aber wenn man sich das mal so auseinander nimmt und das objektiv betrachtet, eigentlich auch gar nicht mehr so unbedingt. Also ich muss dann nochmal gleich in Ruhe, das können wir auch im Deluxe-Teil nochmal machen, diese schönen Zitate mal raussuchen. Also wer unbedingt nochmal diese Zitate lesen und auseinanderklamüsert haben möchte, kann sich sowohl das Buch in der Bibliothek ausleihen, als auch gleich in den Deluxe-Teil abonnieren. Kostenlosen Kaffee im Monat, also kann sich jeder auf jeden Fall mal gönnen. Und dann klamüsern wir das für euch auseinander.
Genau. Und genau, da würde ich eigentlich auch fast schon in diesen Deluxe-Teil reingehen, weil wir schon an unsere 30-Minuten-Marke kratzen und würde jetzt erstmal ein Fazit für unsere jetzt reguläre Folge finden. Dann mache ich ein freies Fazit. Genau, also ich würde sagen, also für mich hat dieses Buch eine unglaublich spannende Argumentation aufgemacht, hat Punkte dadurch, dass es in einer sehr abstrakten Weise gehalten wurde, ja, in eine Argumentation geholt, die ich vorher nicht so bedacht hätte und die ja in bestimmten Punkten auf jeden Fall für mich so eine ja, pazifistische Haltung bestätigen würden. Gleichzeitig stimme ich dir aber auch zu und sage, ich finde es ja sehr fraglich, wie das denn eigentlich sein kann, dass man die aktuelle Lage so ein bisschen ausblendet und ja dadurch nicht weiß, wie kann man denn auf die aktuelle Lage reagieren, die jetzt eben kein abstraktes Bild darstellt. Und dementsprechend ja, gehe ich mit so einem sehr lachenden Auge raus, das sehr bereichert ist, und einem, naja, eher kritischen Auge, in dem ich ja, mich frage, ja, wie kann man das denn auf jetzt anwenden?
Und ich habe jetzt meinen kleinen Satz gefunden, den ich mir zum Abschluss aufgeschrieben habe, weil ich wollte nochmal richtig mit einem Banger enden. Ich habe mir aufgeschrieben. Nimon, ach, Verzeihung bitte. Nimon zwingt das Publikum zwischen individueller Selbstbetrachtung und Staatsräson zu wählen. Das ist unbequem, aber ehrlich. Ob es strategisch klug ist, bleibt offen.
Das ist doch ein sehr gelungenes Fazit. Dann
habe mich auch sehr gefreut, als es mir eingefallen ist.
Gratulation. Und damit verabschieden wir uns aus dieser regulären Folge und freuen uns, wenn ihr einfach weiterhören möchtet, und zwar bei unseren Seitenblick-Bonus-Tracks. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Monat, Nils.
Ebenso, bis dann.